redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, in der Florian Freistetter und Holger Klein über Wissenschaft reden. Hallo Florian Freistetter.
Hallo Holger Klein.
Was gibt's Neues im Weltall?
Ja, vermutlich jede Menge, aber ich habe ja keine Zeit. Ich komme irgendwie zu gar nichts momentan. Also das wird eine kurze Folge werden, also nicht ganz so kurz.
Dein nächstes Buch wird heißen, Das Weltall kann warten.
Das ist ein schöner Titel, ne? Den nehme ich mir gleich. Ja, Das Weltall kann warten. Oder Das Weltall muss warten.
Ach, so nenne ich dann auch die Sendung.
Ja, es gibt schon was. Ich habe schon ein paar Geschichten. Aber ich bin momentan ist gerade wieder so eine ganz intensive Reisephase, wo ich irgendwie froh bin, wenn ich zwischendurch mal genug Zeit habe, zu Hause um die Wäsche zu waschen.
Oh.
Also ich war jetzt irgendwie vorletzte Woche in Österreich, dann am Sonntag beim Hamburg-Marathon, dann kurz mal irgendwie 1-2 Tage zu Hause, dann jetzt die letzten Tage in Halle an der Saale bei der Preisverleihung. Jetzt bin ich gerade wieder hier.
Preisverleihung? Hast du einen Preis gekriegt?
Die Science-Busters haben den Kabarett-Oscar, wie es auf den Plakaten heißt, bekommen, den Salzburger Stier.
Aha. Oh doch, den kennt man aber, den Salzburger Stier, das hört man, das habe ich schon mal gehört. Also das scheint was Ordentliches zu sein.
Ja, ist auch was Ordentliches. Das war auch ein sehr, sehr schöner Abend dort. Da gab es immer drei Deutsche, also es gibt drei Gewinner. Das machen die Radioanstalten der deutschsprachigen Länder. Also bis auf den NDR, glaube ich, der macht nicht mit, weil er irgendwie nicht zahlen will oder sowas. Ja. Aber alle anderen, also alle deutschen öffentlich-rechtlichen Sender, also irgendwie WDR und BR und wie sie alle heißen, machen mit. Und Ö1 aus Österreich und irgendwie Schweizer Radiosender und Südtiroler Radiosender. Mhm. Und die, also jedes Land, Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es eine Jury und die wählen halt einen Gewinner oder eine Gewinnerin oder eine Gewinnergruppe und dann treten die alle drei bei der Preisverleihung. Die findet halt immer mal da, mal dort statt. Also wir haben dieses Jahr Halle erwischt, nächstes Jahr wäre Meran dran.
Na toll.
Also in Südtirol.
Naja, Strafe muss sein, Florian.
Nee, Halle war auch schön, also war wunderschönes Wetter und die anderen Preisträger waren sehr gut. Also war Pieker und Eichhorn. Falls du die kennst.
Ja, das ist nicht meine Art von Humor. Also da komme ich nicht.
Ich fand es ganz witzig. Also ich habe jetzt auch nur im Wesentlichen bei der Preisverleihungsshow gesehen. Und Christoph Simon aus der Schweiz, der war auch recht witzig. Also
der sagt mir gar nichts.
Nee, es war so ein ehemaliger Poetry Slam Gewinner, glaube ich, und da hat aber auch ein sehr schönes Programm gemacht. Also und vor allem dessen Zimmer war dann die Party noch bis spät und abends. Also ja, es war eine schöne Sache. Aber wie gesagt, bin dann gestern Abend nach Hause gekommen. Jetzt bin ich gerade noch hier zwei Tage zu Hause, weil Mittwoch fahren wir ins Deutsche Museum in München. Da treten wir im Science Busters im Deutschen Museum in München auf. Mhm. Das mit dem Direktor des Deutschen Museums.
Kann man sagen, dass Science Busters mittlerweile dein Hauptberuf geworden ist?
Ja und nein. Also natürlich, es ist der Beruf, der die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und auch einkommensmäßig den Großteil ausmacht. Aber ich mache halt den anderen Kram, den ich vorher gemacht habe, mache ich immer noch nur halt deutlich weniger. Also ich habe gesagt, früher hatte ich ja 2 Artikel in meinem Blog pro Woche geschrieben, ja. Ungefähr. Ja, das jetzt komme ich gerade mal auf 5 und von denen sind 2, 3 eher kurz. Mhm. Die zählen nicht so richtig. Und früher habe ich irgendwie einmal im Monat mindestens einen Artikel für eine Zeitung geschrieben. Da komme ich jetzt kaum noch dazu, dass ich sowas mache. Oder
wir haben alle 2 Wochen eine Sendung produziert.
Ja. Aber das liegt an dir.
Nee.
Behaupte ich jetzt. Nee, also ich mache halt das, was ich mache. Also mein Podcast, die Sternengeschichten, die gibt's, da habe ich noch keine einzige Folge verpasst und werde ich auch nicht. Und ja, also ich mache halt das, was ich vorher gemacht habe, auch. Ich habe es nur ein bisschen umgeschlichtet, weil es war ja vorher auch ein Job, also ein Vollzeitjob. Also ich kann ja nicht 2 Vollzeitjobs machen.
Nee, dann klappt man irgendwann um. Das habe ich ja an meinem eigenen Leib erfahren 2016.
Und der Science Pass, das machen ja auch Spaß. Also das mache ich ja gern. Wie gesagt, wie sonst kann man im Deutschen Museum mal auftreten.
Ja, ja, klar.
Also ist jetzt übrigens keine Werbung, weil es ist schon ausverkauft. Da könnt ihr nicht mehr kommen.
Okay. Also, das ist ja sowieso, also so Applaus ist ja eine tolle Sache. Also vor allen Dingen, wenn man auf der Bühne steht und das Publikum, das da ist, ist auch tatsächlich da, weil es einen sehen will. Das ist ja immer nochmal toll. Also ich bin es ja eher gewohnt, auf Bühnen zu stehen, wo ich irgendetwas moderiere, was die Leute eigentlich sehen wollen. So dass ich auch jetzt gerne mal gehen kann.
Ja, Moderation ist schwierig.
Ja, genau.
Ja, habe ich einmal gemacht bis jetzt. Aber nee, ist so schon der Haupteck sein, ist schon lustiger.
Ja, ja, ja.
Und du bist ja Podcasterin und Podcaster am 11. Mai, also eigentlich auch schon Freitag. Ist das schon Freitag?
Freitag. Heute ist Montag, der 7. Mai, wo wir aufzeichnen. Ja. Am Freitag ist der 11. Mai, das stimmt.
Im Himmel, es ist Freitag. Da treten wir in der Podcast-Hauptstadt der Welt auf.
Nämlich Berlin.
Nee, in Graz.
Graz.
Dort, wo Auphonic herkommt. Nicht Auphonic.
Oh, ja. Doch Auphonic.
Doch Auphonic, oder? Ja. Und da gibt es sogar noch Karten. Da spielen wir das erste Mal das Saisonfinale.
Mal gucken, ob wir
jedes Jahr im Sommer spielen.
Veröffentliche, muss ich mir mal überlegen, ob ich da.
Ja, ja, das ist wunderbar. Also ich trinke Bier und der Kollege Professor wird verprügelt.
Österreich halt, ja.
Im Sinne der Wissenschaft. Ja, also wie gesagt, also das nur jetzt irgendwie, warum ich halt hier keine Zeit habe. Aber es gibt natürlich was im Universum. Du darfst dir aussuchen, was Moment, aus dem Universum du gerne.
Maus on Mars, nee, Maulwurf on Mars geschickt, ne?
Was ja, Insight. Ja, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, Insight, aber es ist halt eine Mars-Mission der NASA, die vermutlich dorthin fliegt, um etwas herauszufinden, kann ich dir jetzt als international anerkannter Experte hier bestätigen. Aber was sie genau herausfindet, müsste ich jetzt kurz einmal nachgucken.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die bohren halt einfach nur da rein, um mal zu gucken, wie es drin aussieht.
Diese Bohrmission.
Ja, diese Bohrmission. Aber es ist ja an der Stelle auch eher uninteressant. Also das Coole ist halt, dass wir es rechtzeitig hochgeschafft haben, also dass, ne, der Start gut gelaufen ist. Und jetzt sind die ja eher...
Ja, tatsächlich, das ist die Bohrmission. Ja, die ist cool. Da hab ich
6 Monate oder 9 Monate ist bis zum Mars, glaube ich.
Ne? Das ist ein Jahr, so ein paar. Man wird, glaube ich, hier im November, glaube ich, soll die kommen, wenn ich mich jetzt erinnere. Die Bohrmission, die ist wirklich cool. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal früher was geschrieben, weil das ist halt nicht so wie bis jetzt. Die Bohrmissionen, die haben halt mal so ein bisschen im Boden gekratzt, kann man sagen. Und hier Insight, der bohrt, wenn jetzt ist auch nicht irgendwie so kilometertief, dass die runterbohren, aber schon ein größeres Stück. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, wie weit die wirklich runterbohrt, aber schon. Meter, 2 Meter, vielleicht sogar mehr, weiß ich jetzt wirklich nicht. Also habe ich jetzt nicht vorbereitet, wie gesagt, aber das wird auf jeden Fall, da ist das Wort bohren jetzt tatsächlich auch angebracht, würde ich sagen, ja.
Okay, dann versuche ich nicht nochmal mit meinem eigenen Wissen zu glänzen. Was hast du denn mitgebracht?
Nee, die glänze doch, wenn du was weißt über
die
Mission.
Über die Mission weiß ich gar nichts. Ich hatte die Hoffnung, dass du darüber was erzählst, weil ich nichts mitbekommen habe die letzten Tage.
So, ja, dann müssen wir, die ist ja noch unterwegs.
Wir war ja Republika und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, tagsüber gearbeitet und abends war ich betrunken. Also
spätestens im November, wenn sie landet, können wir nochmal drüber reden.
Ja, genau, das ist ja wesentlich sinnvoller.
Genau.
Dann können wir ja mal gucken, ob die auch metrische Maße benutzt haben, durchgehen und ob es dann
landet. Ja, wenn sie nicht landet, dann brauchen wir nicht drüber reden. Also insofern warten wir ab, bis sie landet. Also dann sparen wir uns Arbeit.
Na, obwohl, Witze machen ist schwieriger, als ernsthaft zu reden.
Ja, ach. Nee, wir können auch, wenn sie nicht landet, können wir Witze machen. Also,
das stimmt. Das meint ja eben. Gut.
Ja, hör mal.
Was gibt es denn eigentlich Neues aus dem Weltall, Florian?
Ich hätte 3 Geschichten aus dem Weltall, aus denen du auswählen darfst.
Okay.
Geschichte Nummer 1, also ich erzähle sowieso alle,
oder? Ich wollte gerade sagen, die anderen erzählen
es nicht. Geschichte Nummer 1 hat damit zu tun, wie man mit dem Elektronenmikroskop herausfindet, welche Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren existiert haben, aber heute nicht mehr existieren. Geschichte Nummer 2 hat mit einem Weltraumteleskop zu tun, das einen kosmischen Diebstahl aufklärt.
Ist es ein Weltraumelektronenmikroskop?
Es sind unterschiedliche Geschichten. Und Geschichte Nummer 3 handelt vom Weltuntergang, der nicht stattfindet. Und vom Bienen.
Weltuntergang, Raumelektronenmikroskop.
Also darf ich ausprobieren,
wie wir anfangen. Fangen wir mit dem Elektronenmikroskop an. Das klingt spannend.
Das ist auch meine Lieblingsgeschichte. Die Geschichte fängt an, also eigentlich fängt sie vor 4,5 Milliarden Jahren an, aber wir fangen jetzt mal an dem Punkt, wo die Menschen ins Spiel kommen. Und zwar war das der 7. Oktober 2008. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was du an dem Thementag gemacht hast.
7. Oktober 2008. Aber ich kann mal nachgucken, vielleicht steht das hier noch irgendwo. Erzähl mal,
Ja, also am 7. Oktober 2008 haben Astronomen das getan, was sie öfter mal tun, nämlich einen Asteroiden entdeckt. Ja, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, ja, dass sie einen Asteroiden entdecken. Oder war es vielleicht sogar schon der, ich weiß jetzt gar nicht, welche Zeitzonen-Ding, vielleicht war es auch schon der 6. Oktober.
Also mein Kalender Asteroiden sagt entdeckt. Keine Ereignisse.
Ja, dann hat dein Kalender aber sowas von nicht recht, weil das war ein wahnsinnig beeindruckendes Ereignis, was da stattfand. Also Astronomen haben einen Asteroiden entdeckt, am 7. oder am 6. Ich weiß jetzt gerade nicht, nach welcher Zeitzone das hier jetzt gerechnet wurde. Und dieser Asteroid am 6. in der Zeitzone des Teleskops, das es entdeckt hat in den USA, war das, genau. Und Mount Lemmon Observatorium in Arizona. Das war's. Und diese Asteroiden werden ständig entdeckt, täglich fast sogar. In dem Fall hat man aber gesehen, dieser Asteroid, den man entdeckt hat, wird in ein paar Stunden mit der Erde kollidieren. Ja, was in dem Fall nicht tragisch war, weil er recht klein war. Der war ein paar Meter groß. Und also das hat man nicht, das war mal gewusst, sonst hätte man auch höchstwahrscheinlich viel früher entdeckt, weil je größer, desto früher.
Atomhaubitze auch weggeschossen, dann wie wir das ja so machen.
Ja, nein. Ja, also ja. Das Ding, das hieß 2008 TC3, war halt diese typische Asteroidenbezeichnungsnummer. Und den hat man, wie gesagt, entdeckt und gesehen, okay, der wird in ein paar Stunden einschlagen. Und man hat auch sofort gewusst, der ist nicht gefährlich, also ist nur ein kleines Ding. Und hat festgestellt, also der wird irgendwo über den nördlichen Sudan, also da hier in der Wüste einschlagen, wo auch keine Gefahr besteht, dass irgendwie was getroffen wird. Das ist passiert. Und das Schöne war, dass man tatsächlich dann, also man hat den Asteroid gesehen, wie er durchs Weltall flog, man hat den Einschlag beobachtet, ja, also es gibt Bilder von Satelliten, von Teleskopen, die diesen Feuerball am Himmel gesehen haben, den Einschlagort wirklich lokalisiert, und man hat das Ding dann auch gefunden danach, also das, was übrig blieb von der Kollision, also einen Meteoriten aufsammeln können.
Wie viel bleibt da so übrig bei so, also was war, hängt Wikipedia ganz, sagt mittlerer Durchmesser 3 bis 4 Meter?
Das hängt ganz davon ab, aus welchem Material der besteht, wie stark der auseinanderbricht, was du davon dann alles einsammelst. Du weißt ja nicht, ob du alles gefunden hast. Also es werden so ein paar Kilogramm werden das schon gewesen sein.
Weiß ich jetzt auch nicht genau. Insgesamt 10,7 Kilo, größte Brocken 379 Gramm, das ist schon ordentlich.
Na, siehst du. Und das, wie gesagt, das ist wirklich einmalig, diese Sequenz, dass wir wirklich das Ding im Weltall sehen, vorhersagen, dass es kollidiert, dann die Kollision beobachten und das, was übrig bleibt, aufsammeln. Also diese vollständige Information über einen Asteroideneinschlag haben wir nur bei diesem Objekt. Bei allen anderen Objekten, es gibt Objekte, wo wir gesehen haben, dass das Ding einschlägt, weil du den Feuerball siehst und dann aufgesammelt haben, was dann übrig geblieben ist. Aber das waren alles Ereignisse, wo wir vorher nicht gewusst haben, dass das Ding kommt. Das Ding haben wir quasi aus dem Weltall, also wir kennen die Bahn, die es im Weltall gehabt hat. Wir haben gesehen, was dabei passiert ist bei der Kollision, und wir haben das Material, das übrig geblieben ist.
Wie weit konnten wir denn zurückverfolgen, wo er herkam?
Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber normalerweise, wenn du die Bahndaten hast, sollte das so ein paar Jahrhunderte bis zu paar tausend Jahre, kommt davon, wie du genau das haben willst. Mhm. Also weil natürlich, sobald du dann irgendwie zu nah an andere Planeten rankommst, werden die Störungen so groß, dass du es nicht mehr genau sagen kannst. Aber so ein paar Jahrhunderte bis maximal ein paar Jahrtausende kann man eigentlich das genau rechnen. Und das reicht eigentlich auch, um rauszufinden, wo der genau herkam. Also wie seine Kollisionsgeschichte quasi ist. Also der kommt irgendwie, also wird so ein typischer Hauptgürtel-Asteroid sein, der irgendwann mal zum erdnahen Asteroid wurde und dann mit der Erde kollidiert ist. Aber das ist noch nicht die eigentliche Geschichte, das ist nur die Vorgeschichte, ja. Also man haben dann hier Wissenschaftler von der Uni Khartoum und NASA und so weiter, haben halt diese Dinge aufgesammelt. Und dieser Almahatasita, also der Fundort in der Sahara, das ist, wie gesagt, dieser Asteroid. Den untersuchen seitdem Wissenschaftler, unter anderem Wissenschaftler aus einem Land, vermute ich mal, ich habe jetzt leider vergessen, ich bereite mich nie auf diese Wissenschaftler aus, haben herausgefunden, aber es werden Wissenschaftler gewesen, die aus einem Land kommen, und zwar hier aus der Schweiz, schau an. Guck Schweizer an. Wissenschaftler die haben Schweiz, herausgefunden. Die Schweizer sind aber festgestellt, ja. Ja, die haben festgestellt, also die haben diesen Meteorit untersucht, ja, und haben in diesem Meteorit witzige Diamanteinschlüsse gefunden. Ja, das ist noch nicht die Entdeckung, ja, also das ist normal für diese Art von Meteorit, die nennen sich Urielite, ja, also das ist eine spezielle Art von Gesteinsmeteorit.
Urielite.
U-R-E-I-L-I-T, Urielit heißt dieses Gestein. Ja, so heißt es halt, Gesteine heißen oft so komisch. Und das ist ein normales Silikatgestein, hat aber einen hohen Anteil an Kohlenstoff, ja. Und dieser Kohlenstoff, der liegt davor in Form von Graphit und in winzigen Diamanten, ja, so Mikrometer große Diamanten, die sind halt in dieses Silikonzeugs eingebettet. Das, wie gesagt, weiß man. Aber das Interessante ist, dass man Diamanten, die entstehen ja nicht aus dem Nichts, ja. Also dann braucht es spezielle Bedingungen, damit du Kohlenstoff in diese Diamantform kriegst.
Druck
zum Beispiel, Temperatur und so weiter. Und dann ist die Frage. Ist das
nicht komplementär, Druck und Temperatur?
Das also, eine ist Druck und das andere ist.
Ja, aber erhöht sich nicht die Temperatur automatisch, auch wenn ich den Druck erhöhe?
Das muss nicht sein. Also es gibt sicher auch Druckerhöhungen ohne Temperaturerhöhung.
Echt? Oh, hätte ich gedacht.
Hab ich jetzt einfach mal.
Also komplementär ist ja auch Bewegung und nicht, ja.
Also wie gesagt, es sind auf jede Menge Bedingungen. Ja. Also du brauchst auf jeden Fall Druck, ja. Damit einigen wir uns auf Druck, den man braucht, um werden uns sicher die ganzen Materialwissenschaftler werden uns dann wieder hier erklären, wie es wirklich ist. Aber wir bleiben mal beim Druck. Und den braucht man, damit Diamanten entstehen. Das Problem ist jetzt, wo kriegst du diesen Druck her, damit die Diamanten da in diesem Meteorit entstehen können?
Schwarzes Loch.
Nee, also es gibt ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also ich habe jetzt mal aus dem Paper, das ich nicht ganz verstanden habe, weil da viel Geologie und Chemie drin ist, aber dass das Relevante, also es gibt quasi zwei wirklich relevante Möglichkeiten, wie diese Diamanten entstehen können. Einerseits eben durch Kollisionen. Ja, wenn du irgendwie ein kosmisches Objekt mit enorm hoher Geschwindigkeit auf ein anderes schmeißt, dann gibt es bei der Kollision einen hohen Druck. Das heißt, es gibt Diamanten, die bei Kollisionen entstehen können.
Ach, dabei. Aber ist so eine Kollision, das ist doch, geht doch sehr schnell. Das heißt, der braucht gar nicht Zeit und Druck, sondern der braucht einfach nur Druck.
Das ist ein Punkt. Also wie gesagt, die Kollision, es sind ja winzige Diamanten, ja. Und du kannst halt mit der Kohle, du kannst halt, wenn der Druck groß genug ist, dann geht es halt durchaus auch schnell bei so einer Kollision. Aber da kriegst du halt nur kleine Diamanten raus, also noch kleinere Diamanten raus. Die Diamanten in Almahatasita, die sind zu groß für den Prozess, ja. Also die können nicht bei einer Kollision entstanden sein, weil die zu groß sind. Das heißt, die müssen einen anderen Entstehungsweg gehabt haben. Und zwar im Inneren vom Planeten. Da ist der Druck ja auch groß. Da drückt der ganze Planet von außen nach innen drauf. Das heißt, du hast einen hohen Druck. Da kommen ja auch die Diamanten her, die wir aus der Erde rausbuddeln. Ja, die entstehen im Inneren der Erde, kommen dann über die ganzen tektonischen Prozesse mit dem Lavazeug und so weiter nach oben und dann sind sie da. Das heißt, du kriegst auch Diamanten im Inneren vom Planeten. So, jetzt ist der Diamant im Inneren eines Planets. Wie kommt der raus?
Wenn der Planet flüssig genug ist, blubbert er halt hoch. Oder indem er mit irgendwas zusammenstößt. Also der Planet bricht auseinander und setzt gleichsam den Diamanten frei.
Ganz genau, das ist es, um das es hier geht. Ja, also diese Wissenschaftler aus der Schweiz haben festgestellt, erstmal, die haben halt wirklich so, dass die Details, ich habe jetzt eigentlich die ganzen wissenschaftlichen Details der Forschung habe ich ausgelassen, ja, weil die halt wirklich sehr komplex sind und so komplex, dass ich da noch lange irgendwie mich mit Chemie und Geologie beschäftigen müsste. Also da geht es irgendwie um stoichiometrische Bulk Chemical Compositions und Phosphate Inclusions, also jede Menge Klump halt. Ja. Also die haben im Wesentlichen dieses Meteorit unter ein Elektronenmikroskop gelegt, haben sich angeguckt, die Diamanten und das Material, in das sie eingebettet sind, das Material, das sich zwischen den Diamanten befindet und so weiter, weil das Material und die Diamanten rundherum sagt natürlich auch was über die Bedingungen, unter denen Diamanten entstanden sind, und haben dann verschiedene Prozesse eben ausgeschlossen, die Kollision ausgeschlossen, sie haben auch ausgeschlossen, dass sich das quasi ganz langsam entstanden ist. Also es kann sich auch langsam gasförmiger Kohlenstoff irgendwo ablagern und je nachdem, wie die Bedingungen sind, kann dann auch ein Kristallgitter entgehen. Also auch das funktioniert nicht mit dem Befund aus dem Elektronenmikroskop, sondern sie haben herausgefunden, diese Diamanten aus dem Meteorit sind entstanden in einer Umgebung, wo für sehr lange Zeit ein Druck von mehr als 200.000 Bar geherrscht hat.
200.000 Meter unter dem Meer.
Und das kriegst du eigentlich nur im Inneren von einem großen Himmelskörper. Ein Himmelskörper, der muss mindestens so groß wie der Merkur sein, vielleicht so groß wie der Mars. Also dieses Ding brauchst du, damit du solche Diamanten bekommst, wie sie im Meteorit von Almahatasita drin waren. Das heißt.
Aber wo finde ich so ein Ding?
Also ja,
wo finde ich so einen Stern?
Das ist kein Stern, ist ein Planet. Jetzt. Ja. Es gibt einen tollen neuen Podcast, Sternbildung. Da lernst du alles über den Unterschied zwischen Sternen und Planeten, um ein bisschen Werbung noch wieder reinzubringen.
Ich mache ich fertig. Ja, stimmt, Sternbildung. Ist mit dir und diesem Sidekick, den du da hast. Ne?
Genau, ja, der keine Ahnung von Astronomie hat, mal weiß, was der Unterschied zwischen Stern und Planet ist. Und damit der und alle anderen das wissen, gibt es diesen Podcast namens Sternbildung zu hören bei spektrum.de und in dem Podcast Runterladegerät eurer Wahl.
Der Mond so, ist zurück aber auch ein zum schöner Stern.
Zurück zur Frage der Diamanten. Ja, also wo kommen die her? Also dieser Planet, größer als größer der Merkur, ungefähr so groß wie der Mars, den gab's vor 4,5 Milliarden Jahren. Denn als damals die Planeten unseres Sonnensystems entstanden sind, sind nicht nur die 8 entstanden, die wir heute haben, und ich spare mir jetzt die Nachfrage, wie die 8 alle heißen, sind nicht nur die 8 entstanden, die wir heute haben, sondern viel, viel mehr. Wir wissen aus diversen Computersimulationen und aus diversen anderen Informationsquellen, dass wenn Planeten entstehen, in so einem System entstehen immer mehr, als am Ende übrig bleiben.
Ja.
Und der Art und Weise, wie sie dann die nicht übrig bleiben, quasi rausgeworfen werden, das passiert eben einerseits durch die gravitative Wechselwirkung. Also man kann sich das so vorstellen, jetzt wieder ein ganz simples Bild, du hast die Planeten, die entstehen, große, kleine, alle möglichen, und die sausen halt dann um ihren Stern rum, aber halt nicht so schön geordnet, wie sie es jetzt tun. Ja, also die sind halt irgendwie auf Kollisionsbahnen draußen, sausen da kreuz und quer durch die Gegend und kollidieren so fröhlich vor sich hin, bis halt alles zusammen kollidiert ist oder rausgeworfen wurde, in die Sonne geflogen ist. Und nur noch halt die übrig bleiben, die halt quasi dieses chaotische Dingens überlegt haben. Ich habe gerade überlegt, wie das Ding auf dem Rummelplatz heißt, wo die Autos zusammenfahren. Autoscooter. Ja, die halt diese wilde Fahrt da überlebt haben und sich halt quasi so viel Platz geschaffen haben, dass sie jetzt quasi in Ruhe Runden ziehen können. Mhm. Und das war, also es gibt, also wir wissen, dass der Mond zum Beispiel entstanden ist bei so einer Kollision, wo so ein marsgroßes Ding mit der jungen Erde zusammengestoßen ist. Und da werden halt auch durchaus andere Dinge, andere Himmelskörper zusammengestoßen. Eben zum Beispiel einer, der so groß wie der Merkur oder so groß wie der Mars war, der ist mit irgendwas anderem kollidiert. Und dann sind halt ein paar Bruchstücke übrig geblieben von dem. Und diese Bruchstücke, die übrig geblieben sind, das sind halt das, was wir heute noch die Asteroiden nennen, ja. Und irgendeins von diesen Asteroiden, der halt bei dieser planetaren Kollision vor 4,5 Milliarden Jahren übrig geblieben ist, ist halt 4,5 Milliarden Jahre durch Sonnensystem geflogen, bis er sich dann am 7. Oktober 2008 blöderweise der Erde in den Weg gestellt hat. Die Erde ist mit dem Asteroid kollidiert, er ist in die Wüste gefallen, Wissenschaftler haben ihn aufgesammelt, haben ihn unter das Elektronenmikroskop gelegt, haben nachgeguckt und deswegen wissen wir heute, wo dieses Ding vor 4,5 Milliarden herkam, nämlich aus dem Inneren eines Planeten, der heute nicht mehr existiert. So.
Ich bin begeistert. Und wo du gerade bei Steinen bist, britische Wissenschaftler haben rausgefunden, wie Basaltsäulen entstehen. Kennst du diese sechseckigen Säulen? Gibt es in Irland den Giant Causeway?
Wusste man das nicht schon länger?
Sie sind davon ausgegangen, dass das so Spannungsrisse sind, die bei Vulkanausbrüchen irgendwie mit der Lava passieren. Und haben jetzt mal aber zum ersten Mal nachgucken können, bei was für einer Temperatur, wie diese Spannungsrisse überhaupt auftreten und wie sie sich ausbreiten. Haben halt geguckt, so, Auftritt, wie heißt der Vulkan, der neulich explodiert, Eyjafjallajökull, oder
in Hawaii ist ja gerade einer explodiert.
Bitte?
In Hawaii, also bei Zitofisa, in Hawaii.
Die haben beim Eyjafjallajökull, damals, als wir dann also Flugverbot hatten und sowas, geguckt, der hat nämlich auch so Basaltsäulen gebildet und das machen wohl nicht alle Vulkane, die ausbrechen. Davon haben sich von der Lava geholt, haben die knapp 1000 Grad aufgeheizt und dann abkühlen lassen. Und haben festgestellt, dass das Zeug beim Abkühlen, also schon anfängt auszuhärten und dann bei so ungefähr 850 Grad so viel Spannung aufgebaut hat, dass die Struktur komplett versagt hat und dann macht's halt Risse und noch mehr Spannungsabfall und dadurch bilden sich dann die Lücken zwischen diesen einzelnen Säulen. Sie sagen, und das ist für Geologen bestimmt total klasse, ich kann da relativ wenig mit anfangen, ich fand es nur so interessant, dass sie jetzt sicher sein können, wie sowas passiert. Damit demonstrieren wir, dass die Trennung der Säulen im bereits erstarrten Zustand der Lava beginnt.
Ja.
Ich glaube, für Geologen ist das ein total toller Satz.
Die Trennung der Säulen im erstarrten Zustand der Lava.
Die Trennung der Säulen. Ja, auch ein schöner Sendungstitel.
Da gibt es auch von Ken Follett diese ganze Thriller, die Säulen der Erde und so weiter. Vielleicht passt das doch irgendwie.
Okay, das war jetzt meine eher uninteressante Geschichte aus Steinen.
Ach, so interessant fand ich gar nicht. Ich dachte, dass das schon geklärt ist, aber anscheinend war es noch nicht geklärt.
Das meiste ist noch nicht geklärt von all den Sachen, von denen wir denken, das sei geklärt.
Ja, jetzt haben wir wieder aber eine Möglichkeit, etwas zu klären, nämlich es geht um Supernova-Explosionen und Diebstahl auf planetarer Ebene. Es geht um Wissenschaftler aus Australien in diesem Fall und um die Frage von Supernova-Explosionen. Weißt du, wie Supernova-Explosionen funktionieren?
Stern kollabiert irgendwann, bis er... Oh, weia. Ja, warte also mal. Das ist ja eine Explosion. Ich krieg's nicht mehr zusammen, obwohl du es, glaube ich, mal in dem berühmten Podcast Sternbildung sogar schon erklärt hast, ne?
Also es gibt im Wesentlichen zwei Mechanismen. Also es gibt thermonukleare Supernovae und es gibt Kernkollaps-Supernovae.
Genau.
Also die thermonuklearen, das sind die, die man oft hört. Also es sind alle Supernovae interessant, aber das sind die, wo man zum Beispiel hier die Expansion des Universums messen kann und die, wie man auf die dunkle Energie gekommen ist und so weiter, weil das die nach sehr exakten Gesetzmäßigkeiten ablaufen. Also die Thermonuklearen kriegt man, wenn du einen Doppelstern hast und einer von den beiden Sternen wird quasi, der bläht sich auf. Du hast dann nur noch einen weißen Zwerg quasi übrig, also noch keine Supernova. Du hast einen weißen Zwerg übrig, wo keine Fusion mehr macht und dann fliegt von dem anderen Stern immer wieder Material auf den weißen Zwerg, bis der weiße Zwerg wieder genug Masse angesammelt hat, um dann eben instabil zu werden und zur Supernova wird, ganz vereinfacht gesagt. Ja. Und das passiert eben immer bei dem gleichen Wert der Masse des weißen Zwergs. Also du kannst genau sagen, als dieser weiße Zwerg explodiert ist, hat er die Masse, deswegen muss er genauso hell sein und kannst dann eben aus der, weil du weißt, wie hell das Ding sein muss, aus dem, wie es tatsächlich erscheint, wie hell es ist, kannst du sofort herausfinden, wie weit entfernt es ist. Also das sind diese Supernova vom Typ 1A, wie die heißen, thermonukleare 1A Supernova.
1A Supernova. Gerne ja, wieder.
Uns geht es jetzt aber um Supernova 2B. Das sind andere, also diese Klassifikation von Supernova, das ist wieder so ein typisches Ding von Astronomen, wo sie mal irgendwas klassifizieren und eigentlich später rausfällt, dass es dann, also in dem Fall, es gibt Supernova Typ 1 und Typ 2 und Typ 1 und 2, also Typ 1 teilst du in Teil 1a, 1b, 1c und seltsamerweise Typ 2 Supernova teilst du in Supernova 2b, 2l und 2p.
Könnte man das zusammenfassen unter Sterndiabetes?
Nee, also es geht, im Wesentlichen geht es darum, also dass
Hepatitis, Sternhepatitis?
Das war eben aus der Zeit, wo man noch nicht genau wusste, ja, was Supernova sind und wie es funktioniert. Also die Typ 1 waren die, die keine Wasserstofflinien hinter, also wo man keinen Wasserstoff beobachten kann. Typ 2 waren die, wo Wasserstoff drin war und dann hat man es noch unterteilt, je nachdem, wie viel Silizium und Helium die drin sind. Das ist dann irgendwie 1a, b, c und 2b und so weiter. Wie gesagt, bei uns geht es um 2b, das heißt eine Supernova, also eine Kernkollaps-Supernova, die andere Art. Das ist das, was du gemeint hast, also wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens alles den Kernbrennstoff aufgebraucht hat, im Inneren die Kernfusion zum Erliegen kommt, dann wieder, ganz vereinfacht gesagt, kollabiert er unter seinem eigenen Gewicht, fällt in sich zusammen und dann gibt es quasi diese große Explosion, die wir da als Supernova sehen. Mhm. Und diese Kernkollaps-Supernova vom Typ 2b hat eben, dort beobachtet man kaum Wasserstoff, ja, was seltsam ist, weil eigentlich Sterne viel Wasserstoff enthalten.
Ja, klar, irgendwas müssen sie ja verfeuern.
Genau, also was ist so ein Stern am Ende seines Lebens, stellt man sich vor, dass der im Kern dürfte der wenig Wasserstoff haben, weil den hat er schon aufgebraucht. Das heißt, im Kern hast du hauptsächlich Helium, ja, das, was bei der Wasserstofffusion entsteht. Also du hast den Kern mit Helium und außenrum aber immer noch Wasserstoff, ja, weil die Fusion findet halt hauptsächlich in den inneren Schichten statt und nicht außen. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn du jetzt so eine Supernova vom Typ 2b beobachtest, wo kein Wasserstoff oder ganz wenig Wasserstoff ist, was ist mit dieser Wasserstoffhülle passiert, die um den Kern rum war, ja? Weil wenn die Supernova explodiert und die Wasserstoffhülle noch da ist, dann müsstest du auch das Licht sehen, wie es durch diese Wasserstoffhülle durchgeht und du müsstest halt irgendwie sehen, dass da Wasserstoff ist. Mhm. Das heißt, wenn du eine Supernova vom Typ 2b hast, ohne Wasserstoff, dann muss diese Wasserstoffhülle, die ein alter Stern um sich herum hat, irgendwie verschwunden sein. Und die Frage war, wie verschwindet diese Wasserstoffhülle? Wer hat die Wasserstoffhülle geklaut? Ja?
Boah.
Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Stern hat...
Man weiß es also gar nicht.
Es geht jetzt darum, um etwas, das man... Wir haben jetzt quasi eine Möglichkeit, es herausfinden zu können. Ja. Also entweder der Stern ist quasi selbst schuld. Ja. Er war ein bisschen so, der Stern bläht sich auf. Es gibt Sternwind, also die Strahlung, die von außen nach innen dringt, von innen nach außen dringt, was ja auch bei unserer Sonne existiert. Die kann sehr stark werden, wenn ein Stern sich an seinem Lebensende nähert. Das heißt, dieser Sternwind kann quasi die Wasserstoffhülle wegpusten von selbst. Ja. Also der Stern kann am Ende seines Lebens die äußeren Hüllen wegblasen. Das kann sein. Oder die Hülle kann ihm quasi tatsächlich gestohlen werden. Wenn es nämlich einen Begleiter gibt, einen Begleitstern, wenn es ein Doppelsternsystem ist, dann kann der Begleiter quasi durch seine Gravitationskraft, wenn die nah genug beieinander sind, kann der Begleiter tatsächlich den Wasserstoff aus der Hülle an sich reißen.
Warum ausgerechnet den Wasserstoff?
Weil der außen ist.
Ach so, okay.
Das ist der Wasserstoff ist außen. Ja, okay. Also innen ist das Helium und der Kern und so weiter und außenrum ist Wasserstoff. Weil eben der Wasserstoff ist deswegen außen, weil innen der Wasserstoff schon zu Helium fusioniert ist. Nur außen gab es keine Fusion, da ist noch der normale Wasserstoff von immer halt da.
Ja.
So, also, und jetzt, das waren die beiden Möglichkeiten. Jetzt hat aber in einer 40 Millionen Lichtjahren von uns entfernten Galaxie mit dem Namen NGC 7472 wurde eine Supernova beobachtet, schon im Jahr 2001. Ja, also das ist schon lange her. Aber man hat jetzt quasi schon, weil man die damals wirklich schön beobachten konnte, hat man schon im Jahr 2001 ziemlich genau gewusst, wo diese Supernova stattgefunden hat. Ja, und konnte dann tatsächlich jetzt mit dem Hubble-Teleskop, ja, das Hubble-Teleskop, jetzt hat man ein bisschen warten müssen, ja, weil so eine Supernova ist ja hell.
Ja.
Und da braucht es eine Zeit lang, bis das Leuchten quasi abklingt.
Das heißt, sie hat 15 Jahre sehr hell jetzt, oder?
also jetzt mittlerweile, jetzt ist es so halt, jetzt konnte man mit dem Hubble-Teleskop hingucken und schauen, was ist denn da, was treibt sich denn da rum, ist da noch irgendwas, und hat tatsächlich mit dem Hubble-Teleskop den zweiten Stern gesehen, ja, also den der übrig geblieben. Also es war tatsächlich so, dass das mal zwei Sterne waren. Ja. Einer wurde zur Supernova, eben dieser Supernova 2b, der andere ist ein bisschen weniger massereich, also der braucht länger, bis er sein Leben beendet, weil je massereicher ein Stern ist, desto schneller verbrennt er, desto schneller wird er zur Supernova. Der war eben weniger massereich, hat überlebt und war eben genau der Kerl, der die Wasserstofffülle des anderen Sterns geklaut hat.
Aha.
Das sieht man, also das war das erste Mal, dass man tatsächlich einen Stern beobachten konnte, der die Supernova-Explosion seines Partners überlebt hat. Ja, also dass die Sterne das tun, das tatsächlich findet öfter statt, also dass Sterne die Supernova-Explosion überleben, also wenn da jetzt die nicht wirklich extrem nahe zusammen sind, dann überlebt so ein Stern die Supernova seines Partners, aber das erste Mal haben wir quasi diesen Überlebenden der Explosion direkt beobachtet und können jetzt das wirklich genau analysieren, was da abläuft. Ja. Und in dem Fall haben die Wissenschaftler aus Australien, vom Australian Astronomical Observatory, die haben jetzt, weil sie das jetzt als so erfolgsversprechend herausgestellt hat, diese Technik haben sie jetzt schon einen ganzen Schwung andere von Supernova des gleichen Typs angeguckt, also aufgelistet und wollen die angucken, ja, sobald es dort wieder dunkel genug geworden ist, dass man gucken kann.
Aha. Zurück zur Erde. Isländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Polsprung vermutlich ausbleiben wird. Ist ja, ne, der Polsprung, was die Esoteriker, die flippen aus, die müssen jetzt sehr tapfer sein, der Polsprung bleibt aus. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich mal angeguckt, wie verhält sich denn eigentlich das Erdmagnetfeld. Es gibt über dem Südatlantik eine Schwächezone im Erdmagnetfeld, die wächst auch. Daraus wurde jetzt immer abgeleitet, dass wir kurz vor einem Polsprung stehen, also der Nordpol zum Südpol wird und so, die Menschheit in eine neue Dimension aufsteigt oder was auch immer, die sich da so erzählen. Diese Forscher sind jetzt mal hingegangen, haben sich Sedimentbohrkerne und Vulkangestein aus verschiedensten Ecken der Erde geholt, haben magnetische Minerale darin angeguckt und konnten darum paläomagnetische Messdaten erzeugen. Schönes Wort, Paläomagnetismus. Kannte ich vorher noch nicht.
Paläomagnetismus?
Der ist Paläomagnetismus? Cool. Ja,
das ist wichtig. Also, so hat man, also, dass da, darf ich kurz eine Geschichte über Paläomagnetismus erzählen,
warum
der cool ist?
Ja.
Dieser Paläomagnetismus war einer der wichtigsten Indizien, Beweise, Belege für die Plattentektonik.
Ah.
Weil nämlich, also das ist ja auch so eine Geschichte, also die Plattentektonik ist für uns schon so Standardwissen,
ja.
Aber das war ja im Wesentlichen so in den 50er, 60er Jahren ist das erst wirklich, davor war es halt im Wesentlichen eine wilde Theorie, also die Kontinentaldrift von Wegener sowieso, der hat ja überhaupt keinen Mechanismus angeben können für seine Kontinentaldrift. Deswegen ist er unter anderem auch so ein bisschen,
ne? Und der hat trotzdem recht gehabt.
Ja, ja, aber es heißt aber so, ja, der wird ja auch immer gern so als verkannte Genie irgendwie von anderen, die sich für verkannte Genies halten, angeführt, weil es hat muss immer heißt, ja, und dem hat man auch nicht geglaubt und dann hat sich alles richtig rausgestellt. Ja, also dem Wegener hat man durchaus auch mit ein bisschen zu Recht nicht getraut, weil er halt irgendwie das, was er gesagt hat, war schon sehr plausibel und schon sehr eingänglich mit seiner Kontinentaldrift, aber er hat halt absolut keinen Mechanismus angeben können, wie das ablaufen soll. Das heißt, da hat man durchaus zu Recht ein bisschen dran kritisiert. Aber egal. Also jedenfalls hat sich dann wirklich erst in den 60ern das durchgesetzt. Damals gab es noch genug andere Wissenschaftler, die halt wirklich der Meinung waren, ja, also dass die ganzen Gebirgsauffaltungen oder sowas, das entsteht, wenn irgendwie die Erde langsam abkühlt im Laufe ihrer Geschichte und dann quasi so ein bisschen schrumpelig wird, weil sie schrumpft dabei und sowas. Da gab es auch jede Menge andere Theorien. Und die Plattentektonik ist dann wirklich erst, da gab es das internationale geophysikalische Jahr Ende der 50er, wo sich dann alle da extra bemüht haben, sich das zu untersuchen. Da sind halt viele Missionen gestartet worden. Und eine war die Kartografierung des Ozeans und da hat man die mittelatlantischen Rücken entdeckt.
Aha.
Weiß ich, was das ist.
Ja,
das ist dieser
Gebirgszug, der da einmal durchgeht. Ja.
Der geht vor einmal, so Island ist der Teil, der rausguckt, von oben, also im Norden. Und der geht halt irgendwie einmal von Norden nach Süden durch. Und das war auch was, also das ist schon ein bisschen länger her, dass man das weiß, aber auch das ist wieder so was. Also da früher hat man gedacht, irgendwie so unterm Meer, also unterm Wasser, der Wasseroberfläche, das ist flach.
Genau.
Ja, da ist halt flach und nix. Also im Wesentlichen flach und Sand und sonst ist da nix. Dass da wirklich auch Viecher leben und Pflanzen sind und dass da eben auch Gebirge sind, das hat man erst später rausgefunden. Und dann haben die, wie gesagt, diesen mittelatlantischen Rücken genau vermessen und unter anderem auch die Magnetisierung des Gesteins gemessen. Ja, was man ja kann, Paläomagnetismus, weil du kannst quasi, wenn quasi Gestein entsteht und es flüssig ist und dann hast du da quasi so metallische Einschlüsse drin, dann richten die sich aus in Richtung des Erdmagnetfelds und wenn das Gestein dann fest wird, bleibt diese Richtung des Erdmagnetfelds eingefroren. Genau, und jetzt haben die gesehen,
das hätte ich jetzt auch gesagt, aber danke.
Ja, also das ist ja der Grund, wie man dann auch gesehen hat, dass eben das Erdmagnetfeld sich umpolt, weil du dann sehen kannst, okay,
hier irgendwann muss man das gezeigt, irgendwie in eine andere Richtung gezeigt haben.
Genau, und was die jetzt entdeckt haben bei diesem mittelatlantischen Rückenwall, die sind quasi zuerst von hier Richtung quasi von Europa aus, haben wir mal losgefahren und haben dann jetzt sich von Richtung Ost, Richtung nach West gefahren über den Atlantik und haben dann gesehen, okay, hier ist richtig so Streifen quasi, ja, ausgehend vom atlantischen Rücken, das heißt hier ein Streifen so magnetisiert, dann ein Streifen so magnetisiert, ein Streifen so magnetisiert, halt je nachdem, da ist halt immer wieder, gab es quasi so ein Muster mal. Breitere Streifen, dünnere Streifen. Und dann sind die einmal rübergefahren über den Rücken und haben auf der anderen Seite genau das Gleiche gesehen. Ja? Haben wirklich das gleiche Muster links und rechts des mittelatlantischen Rückens gesehen, weil eben dieser mittelatlantische Rücken eine Phase ist, wo eben Gestein aus dem Erdinneren herauskommt. So, das ist Vulkanismus, da kommt Gestein raus, beständig, kommt nach oben, also kommt von innen nach oben, kühlt ab und wird quasi vom Gestein, das danach kommt, quasi immer weiter geschoben. Also das sind diese Zonen, wo eine der beiden Zonen, die Plattentektonik quasi am Laufen halten. Mhm. Also der einen Ecke, also diese Rücken kommt raus und bei den Subduktionszonen wieder anderswo schieben sich die Platten wieder runter. Und das war eben einer der besten Beweise dafür, dass du da wirklich siehst, okay, da muss sich irgendwie was schieben, bewegen, weitermachen, weil du eben links und rechts diese gleichen Muster hast. Das heißt, an dem Rücken wird quasi einerseits Richtung Osten, andererseits Richtung Westen, beständig neues Material von oben aus dem Erdinneren nach draußen gebracht und mal nach links, mal nach rechts geschoben. Und es ist tatsächlich die Tektonik, die Platten der Erde bewegt und nicht irgendwas anderes.
Jedenfalls haben sie in Island, also auf dem Rücken, ja natürlich, also wenn die da auf Island liegt auf der, dann auf der, was ist denn das, nordamerikanische und eurasische Platte.
Island ist
und darum tatsächlich ist genau in der Mitte. Knallen also, da auch die Geysire so raus, ne, weil da die ganze Zeit Remi-Demi ist.
Es gibt in Island einen Punkt, da kannst du runtertauchen und links und rechts angreifen. Einmal europäische Platte, einmal amerikanische Platte.
Was sie geguckt haben, jedenfalls anhand ihrer paläomagnetischen Messungen, haben sie festgestellt, dass vor 41.000 Jahren und einmal vor 34.000 Jahren es schon mal zwei vorübergehende Umpolungen gab. Die haben immer ein paar Jahrhunderte gedauert. Was sie aber da gesehen haben, ist, dass die Daten aus den Messungen von damals, also die paläomagnetischen Daten, überhaupt nicht mit dem Verhalten des Erdmagnetfelds übereinstimmen, das wir gerade beobachten. Haben dann auch nochmal geguckt, vor 46 und 49.000 Jahren, da gab es nämlich Schwächephasen und die wiederum sehen sehr stark so aus, wie die heutige Schwächephase sie auszusehen scheint. Und sie sagen halt, damals gab es halt so eine Anomalie, ist dann aber auch wieder zurückgegangen, die Anomalie. Wir gehen mal davon aus, also die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einer Umpolung kommt, sondern dass die Schwächephase wieder aufhört, scheint den Wissenschaftlern wesentlich größer als, dass es zu einer Umpolung kommt. Wobei sie auch sagen, das bedeutet nicht, dass die gegenwärtige Abnahme des Magnetfelds nicht noch weitergeht. Das heißt, die Esoteriker können weiterhin dran glauben, dass es doch eine Umpolung ist und sie früher oder später in eine höhere Dimension aufsteigen, wie das halt so ist mit der Menschheit.
Also irgendwann wird das Ding schon umpolen. Aber es ist kein Ereignis, wo jetzt irgendwie hier die Welt untergeht, wenn das passiert. Also es gibt halt irgendwie
gehen ein paar Satelliten
geologisch kaputt, relativ fix so eine Umpolung. Also geologisch fix, menschlich dauert schon ein bisschen, irgendwie ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, je nachdem, welche du gerade kriegst. Und dann wird halt das Magnetfeld ein bisschen schwächer, dann wird es wieder stärker und du hast halt eine Zeit lang zwischen diesen 100 Jahren, da kriegen halt alle viel öfter Krebs als sonst. Aber ansonsten, wir haben jetzt kein
rappelt jetzt Hollywood nicht im Gebälk, meinst du?
Ja, das nicht. Also es ist nicht so wie hier bei, so wie es dann bei diesem grauenhaften 2012 Kino-Hollywood-Film, Roland Emmerich-Film
war,
wo dann wirklich irgendwie hier, wo sich dann wirklich die ganze Erdplatte quasi umgekippt ist und dann hier irgendwie der Pol ganz woanders war. Und also das ist was anderes.
Ja,
darum geht's nicht.
Mann, war das ein schlechter Film auch.
Ja, das stimmt.
Furchtbar.
So, nachdem du jetzt meine dritte Geschichte schon vorweggenommen hast, weil die wollte ich auch erzählen,
das über mit die Umpolung.
Ja.
Pardon.
Habe ich jetzt noch zwei Geschichten über Tiere.
Tiere auch nicht schlecht. Ich habe noch ein bisschen was anderes. Ich habe was mit Kopfschmerzen, Frühstücken, Stammzellen und Längengraden.
Ja, ich habe einmal Tiere im Wasser und einmal nochmal Tiere im Wasser. Einmal ganz kleine Tiere, die man nicht sehen kann.
Fangen wir doch mit größere
Tiere, die man essen kann.
Also kleine Tiere im Wasser, die man nicht sehen kann. Urzeitkrebse.
Nein. Rotifera.
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 Ist das nicht ein Moderator von FM4?
Ja, ich glaube, der hat sich nach diesen Rädertierchen benannt. Ja?
Tatsächlich?
Also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Wort Rotifera oder vielleicht ist es ein anderer.
Robert Rotifer. Ich weiß nicht, wo man es betont, aber ja.
Ja. Guck mal hier, ob es irgendwie. Es gibt, also wenn ich jetzt hier bei Google eingebe, kriege ich nur die Viecher raus. Nicht, dass bei dem Mann hier eine Rädertierchen. Der heißt Robert, der heißt nur so. Die Rotifera. Also ich habe noch ein A hinten dran, die Tiere. Okay. Und der Robert Rotifer ist der ohne A hinten dran, der FM4-Moderator.
Ja.
Also, diese Rädertierchen, ja, da gibt es jede Menge von denen. Also das sind wirklich Tierchen, ja. Also das sind keine Einzel oder sowas, sondern vielzellige Tierchen. Zwar sehr klein, ja, also kleiner als ein Millimeter, aber tatsächlich Tierchen. Also wirklich, es gibt ja viele so winzige Winzdinger, die Tierchen heißen, irgendwie Augentierchen, Wimperntierchen und so ein Kram, aber die keine Tierchen sind, sondern eben Einzelne, aber die Rädertierchen sind Tierchen, kleine Tierchen, leben überall, also überall dort, wo es feucht ist, ja, im Meer, im See, im Fluss, aber du kannst ja auch irgendwie ein Stück feuchte Erde aus dem Boden kramen und hast die da auch drin, ja, also die sind überall und wie alle Tiere, was Tiere machen müssen, um sich fortzupflanzen, nämlich Sex. Ja, also sexuelle Fortpflanzung gibt's auch bei Rädertierchen, bis auf die Gruppe der Bdelloida. Ja,
die haben keinen Sex.
Das ist eine Untergruppe von Rädertierchen, da gibt es 300 verschiedene Bdelloida-Arten, die haben keinen Sex, zumindest sie pflanzen sich zumindest nicht sexuell fort, ob sie Sex haben, kann ich jetzt nicht sagen, aber sie pflanzen sich nicht sexuell fort, weil das ausschließlich Weibchen sind. Also die komplette Art besteht nur aus Frauen.
Ja, aber wenn die sich nicht fortpflanzen, wie überlebt denn dann die Art?
Ja, das ist die Frage, die unbeantwortet war, ja.
Immer wenn die geguckt haben, gab es nur Mädchen. So,
Genau, ja. Also, wie gesagt, und das ist irgendwie seit also man gibt ja auch fossil, die Dinger. Also man weiß, die sind wirklich seit Millionen von Jahren. Das sind natürlich ausschließlich nur Frauen. Und da war wirklich die Frage, wie kriegen die das hin? Ja, also weil man ja auch weiß, man kann die auch untersuchen. Du kannst ja quasi alt, irgendwie kannst du sehen. Also da gibt's auch Evolution, ja, weil sonst gäbe es nicht 300 Arten von den Dingern, ja. Wenn die sich nicht irgendwie, wenn da jetzt irgendwie keine Evolution stattfinden würde. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen die Evolution, wenn sie keinen Sex haben?
Jungfrauengeburt.
Nee, dann kriegst du, wo willst du eine Evolution herkriegen? Dann von Jungfrauengeburt hast du die gleichen Gene wie deine jungfräuliche Mutter.
Ja, ja, aber Jungfrauengeburt, Mutation während der Zellteilung.
Nee, also die These, die da immer wieder ins Rennen geführt war, weil diese Tiere eben häufig im Boden leben und dieser Boden halt dann doch mal austrocknet, ja? Wenn die austrocknet, die brauchen Feuchtigkeit, wenn die austrocknet, der Boden, wo diese Viecher drin leben, dann verfallen die in eine Trockenstarre, ja? Also die schrumpeln ein bisschen ein und können halt so wie die Bärtierchen zum Beispiel, ja? Die können das ja auch recht gut, also die schrumpeln ein und können dann in dieser Trockenphase jahrelang überleben. Wenn dann es wieder feucht wird, wenn es wieder regnet, dann können die im Wesentlichen wieder enttrocknen.
Rehydrieren.
Rehydrieren, das ist das Wort. Dankeschön. Ja. Ja, also die werden dann wieder normal, kriegen ihre alte Gestalt wieder und bei der Austrocknung nimmt die DNA Schaden dieser Tiere und dann gibt es einen Reparaturprozess.
Und der macht die Evolution?
Ja, warte mal. Ja, okay. Wenn jetzt bei diesem Prozess, ja, quasi, wenn du da quasi nicht nur Schäden beseitigst, sondern auch irgendwie halt irgendwie Gene neu kombinierst oder sonst halt irgendwie was machst, das nicht genauso war wie vorher, dann hast du Evolution. Das war die Hypothese, aber Wissenschaftler aus London haben nun festgestellt, stimmt nicht. Ja, weil sie haben eben verschiedene.
Hätte ich cool gefunden, aber.
Ja, es war halt lange Zeit wirklich die Hypothese. Und die haben halt das Genom von verschiedenen dieser Bdelloida-Arten untersucht. Arten, die in Trockenstarre verfallen können oder nicht in Trockenstarre verfallen können. Und da hätte es dann Unterschiede geben müssen zwischen den beiden, wenn dieser Mechanismus eine Rolle spielt. Haben sie aber nicht. Ja, also die Unterschiede gibt sich. Diese DNA-Reparatur nach der Trockenstarre ist nicht die Art und Weise, wie diese Tierchen Evolution machen. Und falls das jetzt auf eine große Pointe war, dass ich dir erzähle, wie sie es machen, muss ich dich enttäuschen, weil das weiß man nicht. Also man hat jetzt quasi, diese Wissenschaftler aus London haben quasi die vorhandene Hypothese kaputt gemacht, aber es gibt noch keine neue. Also
na gut.
Aber ich hätte also sie haben schon, es gibt eine Hypothese, also dass horizontaler Gentransfer, ja, also okay, dass du irgendwie Gene von anderen Spezies irgendwie aufnimmst, also von es gibt Gene von, man weiß, dass die Gene von Pilzen, Pflanzen, Bakterien und so weiter irgendwie in sich drin haben, aha, aber man hat absolut keine Ahnung, wie, wann und warum diese Tierchen diese Gene einbauen. Ja, also das ist eine der möglichen Überlebenshypothesen und die andere, dass sie vielleicht doch irgendwie Sex hinbekommen, ja.
Aber das halt so intim machen im Gegensatz zu uns Menschen, dass, also die reden halt nicht den ganzen Tag drüber.
Wahrscheinlich, ja. Oder dass irgendwie die Männchen irgendwo verschwinden oder sonst irgendwas. Also es gibt halt, man hat quasi jetzt gesagt, eine schöne Hypothese kaputt gemacht und von den neuen Hypothesen weiß man noch nicht, wie richtig ist.
So, einer der Hauptgründe, keinen Sex zu haben, lautet?
Migräne. So. Das wäre nicht einer der Hauptgründe, oder war das jetzt eine blöde Einleitung?
Das wäre jetzt eine blöde Einleitung. Was ganz spannend ist, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt, Migräne steht an sechster Stelle der am schwersten beeinträchtigenden Erkrankungen des Menschen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehabt, einen Migräneanfall?
Ich weiß, ich habe öfter mal Kopfweh, aber wie
also, das ist Migräne, Kopfweh, kann ich jetzt? Ich hatte mal Kopfweh, ich hatte das zweimal in meinem Leben. Das war Kopfweh so extrem, dass Mondlicht Schmerzen erzeugt hat. Also,
nee, also wenn ich wirklich extreme Kopfschmerzen hatte, dann meistens weiß ich, wo sie herkommen. Also weil ich irgendwie gesoffen habe am Tag davor oder sonst irgendwas. Also dann, aber so im normalen Umgang habe ich ganz selten mal irgendwie so richtig Kopfschmerzen, aber jetzt nicht so extrem. Also werde ich vermutlich keine Migräne gehabt
haben. Ganz spannend an der Migräne ist, dass 5%, nur 5% der Menschen mit nigerianischen Vorfahren eine Genvariante haben, die der Migräne zugeordnet wird, aber 88% der Menschen mit finnischer Abstammung. Also es gibt eine Genvariante, die mit Migräne zu tun zu haben scheint, und deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass diese genetische Variante außerdem eine Rolle spielt bei der Anpassung an kälteres Klima. Und daraus leiten sie ab, dass als unsere Vorfahren halt nach Norden gewandert sind, also vom afrikanischen Kontinent nach Norden gewandert sind, und ja, da gesiedelt haben, wo es kalt ist, also da, wo wir Bescheuerten den ganzen Tag so rumwohnen, außer die 3 Monate im Sommer, hatten die halt dieses Gen, das hat sich an die Wetterbedingungen anpassen, und damit konnten sie sich an die Wetterbedingungen anpassen, haben aber gleichzeitig auch Kopfweh gekriegt. Ja, das heißt, es gibt noch einen Grund weniger, nördlich der Alpen zu wohnen.
Ja, das gibt's nicht schon genug.
Also die Liste wird immer länger. Gründe, nicht nördlich der Alpen wohnen zu wollen. Es ist wirklich, also, ja.
Willst du noch eine? Ich habe nur noch eine Geschichte über Tiere, die man essen kann.
Über Tiere, die man essen kann. Oh, ich habe noch was sehr Spannendes. Und zwar gibt es, es gibt in den USA verläuft der 100. Meridian. Meridian, Längengrad, kann man nicht oft genug sagen. Also von oben nach unten, Nord, Süd, Längengrad.
Einer der beiden Hundertsten.
Einer der beiden, wenn man so will, genau. Der Nullte läuft durch Greenwich in London, beziehungsweise in der Nähe von London. Jedenfalls läuft der Hundertste Längengrad Nord-Süd durch die USA und teilt das Land in genau zwei Hälften.
Und ja, zwar, genau werden es nicht sein.
Naja, schon. Also, aber es sind zwei sehr eindeutige, das meine ich so, also zwei sehr eindeutige Hälften. Und zwar im Westen ist es extrem trocken und im Osten ist es feucht. Das ist halt also eine geografische Linie, die mehr oder weniger willkürlich dahin gekommen ist. Aber es ist halt auch tatsächlich eine Vegetationsgrenze und natürlich auch eine ideelle Grenze. Also weil östlich davon wächst viel Mais, westlich davon wächst viel Weizen, also trockenresistenter Weizen. Östlich dieses 100. Meridians siedeln sehr viele Menschen, westlich nicht und so weiter. Also gibt's irre Trennungen und so. Und jetzt haben sich US-Forscher mal angeguckt, wie verhält sich das denn eigentlich hier alles? Ne? Wir erzählen uns immer einen vom 100. Meridian, haben nachgeschaut und stellen fest, der 100. Meridian ist um 200 Kilometer gewandert und ist jetzt dichter am 98. Längengrad.
Nee.
Ja. Das heißt, also ne, der ideelle 100. Meridian.
Wollte ich gerade sagen, ist nicht, dass ich
das. Das heißt, die Trockenzone wandert Richtung Osten in den USA.
Gut, ja, das glaube ich dir. Aber dass die Meridiane, die sind da, wo sie sind.
Ja.
Die gehen auch nicht weg.
Ja, also ja, aber ja. Diese Trockenzone wandert halt, das heißt, irgendwann müssen die Amerikaner vom 98. Meridian reden und das klingt halt total scheiße.
Ja, das ist aber deren Problem.
Das stimmt, also das ist deren Problem. Hätten ja einen anderen Präsidenten wählen können, dann wäre es vielleicht gar nicht erst so weit gekommen. Ne?
Ja, da müssen halt dann die das halt den Null-Meridian halt da hinschieben. Müssen sie England angreifen.
Genau. Die holen sie, genau. Das ist es. Wenn die Briten aus der EU raus sind, können die sich eh nicht mehr wehren. Dann kann die Amerikaner denen den Nullmeridian wegnehmen und dann schieben die halt wild rum, wie sie lustig sind.
Oder die Franzosen, die wollten ja schon damals nicht den Nullmeridian in Greenwich haben, sondern die wollten ihren eigenen in Paris haben, der ist ja immer noch in Paris markiert überall.
Ja, Franzosen. Vielleicht, halt, ne?
Führen die dann wieder irgendwie zurück ein.
Wenn mit Franzosen
da. Drum hat sich Trump auch mit Macron so gut verstanden. Die planen das schon.
Die planen da ein Ding.
Ja.
Ja. Weiß Theresa May das?
Keine Ahnung.
Vielleicht aber auch
zurück
nicht.
Jetzt vielleicht, ja.
Genau. Vielleicht ist das aber auch alles nur ein völliger Wahnsinn. Denn deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, wie Psychosen entstehen.
Ui. Ja. So wie jetzt gerade wirklich.
Ja? Genau. Bisher haben wir ja, also was wir wussten ist, irgendwie ist dieser Botenstoff das Dopamin. Irgendwas ist im Dopaminhaushalt im Gehirn nicht in Ordnung. Aber was sie jetzt gefunden haben ist, dass sie haben also Ratten mit, ich weiß nicht, wie man sowas wirklich macht im Labor, aber sie haben Ratten halt irgendwie Dopamin rumgefuscht, sodass die Ratten dann irgendwie psychoseähnliche Symptome gezeigt haben und haben festgestellt, dass noch ein Rezeptor, und da musst du jetzt, isst du gerne Chinesisch?
Ich esse jetzt nicht so dringend, aber ich esse schon, ja.
Also das noch ein Rezeptor mit der Entstehung von Psychosen zu tun, und zwar ist das der Glutamat-Rezeptor.
Okay, aber das ist ja mit dem Glutamat und China, das ist, kann man alles in unseren Science-Buster-Shows übrigens rausfinden, wie das wirklich funktioniert. Unter anderem in München, wo es keine Handelskarten mehr gibt.
Es gibt doch dieses Glutamat-Syndrom.
Ja, angeblich. Das gibt es aber eigentlich nicht.
Ja, ich sagte, vielleicht ja doch, weil die Leute eine Psychose bekommen von dem Glutamat, weil der Glutamat-Rezeptor nicht in Ordnung ist. Ich glaube, wir sind da einer riesen Sache auf der Spur.
Ja, das gibt also, diese Geschichte mit dem Glutamat ist ja wirklich Unsinn. Das war ja im Wesentlichen damals, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, ich krieg's jetzt, müssen wir beim nächsten Mal
erzählen. Menschen kriegen fürchterlich Kopfweh, Ausschlag oder sonst was, wenn sie Chinesisch gegessen haben.
Wie sie entstanden ist, diese Geschichte, so, wo die herkommt.
Nee, das weiß ich nicht.
Ich krieg's jetzt spontan nicht mehr zusammen, aber es gibt, glaube ich, irgendeinem anderen Podcast, der mir auch nicht einfällt. Ist mal erklärt worden. Das war, ich glaube, ein chinesischer Forscher, der in den USA gelebt hat. Mhm. Oder ein Arzt, der in den USA gelebt hat. Und der hat gemeint, also wenn er bei sich zu Hause in China, bei seiner Mutter oder irgendwie sowas isst, ist alles okay. Wenn er aber in den USA in ein Restaurant geht, kriegt er Kopfschmerzen. Mhm. Und hat dann irgendwie das Brief aufgeschrieben und der Brief ist quasi so als Leserbrief in einer medizinischen Zeitschrift erschienen. Und dann ist halt das passiert, was halt in so einem Fall passiert, dass du halt dann irgendwie hier andere Leute gekommen sind und gesagt, ja, ich habe auch schon mal Kopfschmerzen gehabt, nachdem ich im chinesischen Restaurant essen war. Und so ist dann im Wesentlichen dieses Ding entstanden, ja. Dieses China-Restaurant-Syndrom, aber offiziell ist es halt, wie gesagt, ist ein kompletter Unsinn. Also das funktioniert nicht. Also jede seriöse Studie zeigt halt, dass da nichts dran ist. Und vor allem auch dieses Glutamat ist ja, wir haben ja im Körper schon Unmengen Glutamat drin, also wie ein paar Kilo Glutamat quasi in uns drinnen, ganz echt? Natürlich. Also das ist quasi halt, von der was ist halt ein ganz normales Ding, also biologisches Ding, fällt mir gerade nicht ein, was das ist.
Ein Molekül. Ich glaube, so ein Neurotransmitter, oder?
Ja, irgendwie sowas, aber das ist halt einfach drin. Es gibt freies Glutamat, das ist nicht ganz so viel, aber ein paar Gramm oder sowas und halt gebundenes Glutamat und das ist halt, das sind halt ein paar Kilo. Und das ist auch nicht nur das meiste Glutamat kriegst du halt in Tomaten, in Käse, Parmesankäse, ja. Also wenn dann irgendwie durch irgendwie so Spaghetti Bolognese mit Tomatensauce und ordentlich Parmesan drüber, müsste eigentlich genauso schlimm sein wie China-Restaurant. Oder Muttermilch, ja. Also Muttermilch ist voll mit Glutamat.
Ah, ja,
also das ist jetzt. Ist alles nicht so.
Ja, mir ist das auch eigentlich, ich fand das auch immer so, irgendwie kein Glutamat am Essen, was soll das? Wenn es Umami macht, macht es halt Umami und das finde ich ziemlich gut. Einen habe ich noch, ja. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Frühstücken macht schlank. Was wir schon wissen aus diversen Arbeiten ist, dass ein regelmäßiges Frühstück bei Kindern und Jugendlichen dazu führt, dass es ihnen später leichter fällt, ihr Gewicht zu regulieren. Vulgo nicht überflüssig zu werden. Und bei Erwachsenen scheint es genauso zu sein. Also Erwachsenen gelingt es eher, das Körpergewicht zu kontrollieren, wenn sie morgens regelmäßig was essen. Da gab es eine Studie, die herausgefunden hat, dass diejenigen, die nie oder nur selten frühstücken, einen größeren Bauchumfang hatten und im Laufe eines Jahres stärker zugenommen haben als die, die jeden Tag gefrühstückt haben. Ja, und in der Gruppe derer, die nicht gefrühstückt haben, war der Anteil der Fettleibigen insgesamt auch größer.
Ja. Also das überrascht mich gar nicht. Also im Ersten überrascht mich nicht, weil ich das auch so mache. Und wenn ich das mache, dann muss es natürlich richtig sein. Aber jetzt
ja klar, dann ist es ja wissenschaftlich belegt.
Ja, nee, aber ich weiß jetzt nicht, du müsst natürlich die Studie sehen, was die über die Ursachen sagen, aber natürlich, wenn du jetzt quasi nicht frühstückst, dann, ich weiß es nicht, dass da kommt auf den Grund daran, auf darauf an, warum du nicht frühstückst. Ja, also, aber wenn du natürlich so, wenn du halt irgendwie nichts isst und dann irgendwie in die Arbeit gehst und so weiter, dann hast du, könnte ich mir vorstellen,
das
dass du dann eher Heißhunger bekommst, als wenn du jetzt quasi einfach hier schon was im Magen hast. Ja,
und
dann,
dann
kommst du irgendwie mittags in die Kantine und anstatt halt irgendwie vernünftig zu essen, haust du halt hier dieses und jenes rein, weil du noch nichts gefrühstückt hast. Weil ich jetzt nur, kenne die Studie jetzt nicht genau, aber das zumindest erscheint vielleicht unplausibel.
Man muss auch einschränkend dazu sagen, also es waren nur 350 Probanden, wo sie sich das angeguckt haben. Das ist relativ wenig, finde ich, um solche Aussagen zu treffen. Und was ich besonders lustig finde, ist, die Studie ist durchgeführt worden an der Mayo-Klinik. Was für eine Mayonnaise-Klinik.
Nee, das ist, ich weiß gar nicht, wo der Name, wo kommt, weißt du, wo der Name herkommt eigentlich?
Ich vermute mal, dass das der Gründer war oder sowas, ja, dieser Klinik. Ne?
Also, ja. Aber ich dachte, du weißt es vielleicht, weil ich weiß es nicht.
Nee, weiß ich nicht, aber ich finde die Mayo-Klinik, finde ich jedes Mal, wenn ich irgendwas darüber lese, finde ich das unfassbar lustig.
Ja. Wahrscheinlich. Was man auf jeden Fall frühstücken kann, wenn man denn frühstücken will, wäre ein schönes Aalbrötchen. Denn es geht in der letzten Geschichte um Aale.
Magst
du Aale?
Ich überlege gerade, wenn ich das letzte Mal Aal gegessen habe. Das ist sehr, sehr lange her, fällt mir gerade auf. Aber also im Prinzip esse ich Aal, ja.
Ja, also ich mag den auch gerne, also ich bin ja halber Norddeutscher, da gibt es schon öfter mal Aal und da habe ich immer gern gemacht, so ein Räucheraal und so. Und Aale sind aber nicht nur gut zu essen, sondern auch ganz interessante Tiere, ja, weil die leben im Süßwasser, also ihr Erwachsenenleben verbringen Aale im Süßwasser, aber wenn sie sich fortpflanzen, tun sie das im Meer, ja. Also der europäische Aal, also das ist das Zeug, was hier bei uns rumschwimmt, der leicht, also pflanzt sich fort in der Sargasso See. Die ist bei den Bermuda-Inseln. Ja, also diese Viecher schwimmen irgendwie, die schwimmen hier bei uns rum, dann denken sie, ach, jetzt hätte ich mich gar mal fortgepflanzt und dann schwimmen sie zu den Bermuda-Inseln. Und dann, wenn sie fertig sind, dann schwimmen sie wieder zurück, also die Larven, wenn sie fertig sind, dann bleiben sie dort in der Sargasso-See und sterben vermutlich. Und die Larven, die schwimmen dann wieder zurück durch den ganzen Atlantik, die Flüsse lang, bis sie wieder in den Seen sind, wo sie vorher waren. Also das sind komplett irre Viecher. Und was man bis jetzt noch nicht geschafft hat, war es, Aale in ihrer natürlichen Umgebung beim Laichen zuzuschauen. Das hat man irgendwie noch nicht hinbekommen, bis der gute Herr Robert Schabetzberger aus Salzburg kam und der hat das geschafft. Das
klingt jetzt aber auch ein bisschen nach dem international anerkannten
ja, der Mann heißt halt so, also der ist ein Biologe aus Salzburg und der heißt Robert Schabetzberger, ja. Und der hat von der Uni Salzburg forscht schon seit Jahren an Aalen und was der gemacht hat, ist Aale mit Satellitensendern ausstatten.
Also da so Action-Cam-Aal. Alchem.
Nee, sogar. Die haben jetzt da keine wie heißen diese Dinge, diese Hero, nee.
GoPro.
Diese GoPro, nee, dieses nicht, das wäre cool. Nee, die haben halt einfach so kleine GPS-Dingerchen da irgendwie drauf gepappt. Und der hat sich in Australien was angeguckt, ja. Und zwar Aale, die im Kratersee Lake Laters auf der Südpazifikinsel Gower im Nordosten von Australien leben. Und die sind, also wenn die ins Meer wollen, müssen die den 120 Meter hohen Wasserfall runter und dann zum Meer schwimmen. Oh. Und der hat quasi diesen Aalen, diese Sender angelegt und konnte jetzt halt wirklich die ganze Wanderung verfolgen, ja, 850 Kilometer weit bis irgendwo im Meer, also die sind im Meer 850 Kilometer weit geschwommen, haben dann quasi hier die wo sie die Laichgebiete sind, nach dem Laichen oder Ableichen sterben die Aale und die Larven, die werden dann quasi wieder zurückgetrieben in von den Meeresströmungen in Richtung der Heimatinsel, wo die Eltern hergekommen sind, dann, wenn die so ein Jahr alt sind, sind die Jungaale dann wieder, das ist komplett irre, was ich zitiere jetzt mal den Artikel, mit etwa 6 bis 12 Monaten kommen die Jungaale dann wieder zurück zu Inseln wie Gower, wo sie zu Tausenden über die nassen, steilen Felsen neben dem Wasserfall 120 Meter hoch hinaufkletterten, um wieder in den Kratersee zu gelangen.
Ja. Wie hinaufklettern?
Ja, frag mich nicht. Also Aallarven oder Jungtiere, Jungaale, ich meine, die werden ja so raufschlängeln irgendwie über die Felsen. Also das wird jetzt keine gerade Wand sein, die da hochgeht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wie sie
das
schaffen.
Aber ich finde das trotzdem eine total irrsinnige Vorstellung.
Ja, und was der jetzt gemacht hat, der konnte das erste Mal das alles verfolgen und hat dann tatsächlich auch noch zusätzlich zu diesen GPS-Sendern in den Aalen hat er auch noch Meeresbojen überall dorthin gepappt, wo er dachte, dass da die Aale vielleicht hinfahren, ja, so hinschwimmen. Ja. Und um halt herauszufinden, wie halt irgendwie im Ozean Strömung, Temperatur, Salzgehalt und so weiter ist. Und jetzt hat er, weil er eben auch wissen wollte, wie wissen die überhaupt, wo die hinschwimmen müssen und wo sie laichen müssen und wie es zurückgeht und so weiter. Und was er jetzt anhand all dieser Daten nicht bestätigt hat, sondern hypothetisiert, ist, dass der Salzgehalt ist. Ja, also dass das wirklich festgestellt hat, dass die alle bekannten und auch alle die vermuteten Laichgebiete, die man kennt von Aalen und die halt der Herr Schabetsberger jetzt auch rausgefunden hat, die befinden sich in Bereichen von ungefähr 150 Metern Tiefe, Meerestiefe, wo der Salzgehalt erhöht ist. Ja, also anscheinend orientieren sich die irgendwie am Salzgehalt, die Tiere. Und das ist, wenn das jetzt herausstellt und wenn das jetzt irgendwie noch weiter erforscht wird, dann wäre das eine Möglichkeit, einerseits die Tiere vom Aussterben zu retten, weil die europäische Aal ist vom Aussterben bedroht, aha, andere Aale auch, weil man eben nicht weiß, wo sich die fortpflanzen. Ja, also dann kann man auch irgendwie nicht sagen, das muss man schützen, weil wir haben ja keine Ahnung, wo die sich fortpflanzen. Also das ist mal ein Schritt. Und man kann es auch nicht irgendwie im Labor, also im künstlichen, in Gefangenschaft quasi, kriegst du den kompletten Zyklus auch nicht hin. Das heißt, du kannst die auch nicht züchten, diese Aale. Also vielleicht sollte man doch nicht so viel Aalbrötchen essen.
Ich finde das so total faszinierend. Also das würde ja bedeuten, ja, also könnte man sie dann auch mit Salzgehalt locken, sozusagen?
Das ist also, alles, wie gesagt, weiß man alles ja noch nicht. Aber da man wird es hoffentlich rausfinden. Also es jetzt, wo man das weiß, also dass man die hier so verfolgen kann und dass es sich eben lohnt, da diese ganzen Bojen und Satellitendinger irgendwie dran zu tun und dann eben auch wirklich die jetzt weiß man halt wirklich, wo die genau sich fortpflanzen. Dann kann man das wirklich auch mal, dann muss man nicht warten, bis die Aale kommen. Dann kann man es mal irgendwie ohne Aale irgendwie erforschen, was da abgeht. Und dann kriegt man vielleicht irgendwie raus, wie die das machen und warum die das machen und was man machen kann, damit sie es weitermachen können.
Ich habe ja noch eine Dose eingelegten Aal hier.
Ja, dann schmeißt du mal ins Meer,
wo er hinschwimmt. Ich weiß nur nicht, wie heißt denn die? Da ist irgendeine Jahreszahl. 1942 heißt der, genau. 1942, pikant eingelegter Aal ist das. Ich habe mich noch nicht getraut, das aufzumachen. Aber versuchen kann man es ja mal. Aber heute Abend gibt es dann eher Curry bei uns.
Aal-Curry. Ist das?
Bestimmt, aber Fisch ist immer so ein bisschen schwierig in so einem Curry zu verkochen, weil Curry ja doch recht intensiv schmeckt, da muss man vorsichtig sein, also kannst du nicht alles verbraten. Haha, braten. So, jetzt habe ich Hunger. Das war die Wissenschaft. Florian Freistetter, vielen Dank.
Holger Klein, ebenfalls vielen Dank.
Hörerschaft, danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.